geht. Es geht heute um das Danken. Dieser Sonntag im Kirchenjahr ist reserviert für dieses Thema. Und wir hören jetzt auch auf eine Geschichte, die immer mit diesem Fokus angeguckt wird, Danken. Letzte Woche haben wir im Gottesdienst die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehabt. Diesen Sonntag wieder eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wieder was, was nur der Lukas berichtet. Und ich war verblüfft, als ich diese Geschichte zur Vorbereitung aufgeschlagen habe und die Überschrift las und dort stand der dankbare Samariter. Es gibt also nicht nur die Geschichte vom barmherzigen Samariter, sondern scheinbar auch die Geschichte vom dankbaren Samariter. Ich lese uns aus Lukas 17 die Verse 11 bis 19. Später, immer noch auf der Reise nach Jerusalem, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf, dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Es geht um Dankbarkeit. Der Wochenspruch für diese Woche geht in die Richtung: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und diese Geschichte wird eigentlich immer nur unter diesem Fokus Dankbarkeit ausgelegt. Aber eigentlich, wenn er diese Geschichte anguckt, hat sie 2 Teile. Geredet wird dann immer nur über den hier. Und weil es so ist, möchte ich einfach, bevor ich zu diesem Teil komme, noch 3, 4 Punkte ganz kurz sagen zu diesem Teil. Und damit ihr es euch vielleicht besser vorstellen könnt und merken könnt, was ich sage, habe ich gemalt. Es ging aber schnell, es war spät abends, lacht mich nicht aus, gell? Also, ja. Das Erste, was ich sagen will, ist, Jesus ist unterwegs in dieser Geschichte und Jesus ist unterwegs in den Evangelien. Und da trifft er viele Menschen. Und das ist nicht selbstverständlich. Jesus ist nicht irgendwo gewesen in irgendeiner Synagoge und hat darauf gewartet, dass die Leute zu ihm kommen, dass die Richtigen schon vorbeikommen werden, sondern er ist immer unterwegs zu den Menschen hin. Und er trifft sie dort auf den Straßen und Plätzen und dockt mit dem, was er ihnen sagt, immer dort an, wo die Leute sind. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass diese Bewegung, in der Jesus immer war, dass wir die lernen müssen als Christen im 21. Jahrhundert. Die Leute kommen nämlich nicht mehr, außer euch kommt niemand mehr. Und wir müssen als Christen auch wieder lernen zu gehen zu den Menschen, wo sie sind, und mit ihnen darüber zu reden, was sie beschäftigt, und ihnen von ihren Fragen her Antworten des Evangeliums zu sagen. Das war das Erste. Das Zweite, Jesus ist ein Grenzgänger. In dieser Geschichte ist er unterwegs im Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. Jesus war aber auch ein Grenzgänger zwischen der frommen Welt, den Juden. Er hat mit Pharisäern, Schriftgelehrten gestritten und geredet. Aber er hat ganz viel Berührung gehabt, auch mit anderen Menschen. Und er wusste auch, dass das andere Menschen sind. Hat vielleicht gesehen, was das alles für unterschiedliche Leute sind, und dass die auch mancherlei Dinge haben, wo man als anständiger Mensch und erst recht als anständiger Jude vielleicht einen Bogen drumherum macht. Jesus hat diese Menschen angesehen und angehört. Immer wieder gibt's diese Berichte davon, dass Jesus irgendwo predigen will und dann ist da ein blinder Bettler am Wegrand. Oder dann schreit da jemand, Jesus, hilf mir. Und Jesus reagiert darauf und kümmert sich um die, die eigentlich nicht so zu seinem Kernpublikum gehören. Heute gibt's ein großes Gejammer in der Kirche, dass nur noch wenige Milieus erreicht werden. Was wir brauchen, ist eine Wahrnehmung für die Menschen in Not, für die Ausgegrenzten. Und wir brauchen das, dass wir sie ansehen, dass wir hinhören, dass wir auf sie reagieren, sie wahrnehmen, ernst nehmen, Mitleid haben und ihnen helfen mit dem, was wir tun können. In der Geschichte, die wir heute haben, geht's um Heilung. Das ist auch was, was immer wieder vorkommt in Geschichten von Jesus, eine Heilung und am Schluss dann ein glücklicher Mensch, der rumspringt und jubelt. Das ist irgendwie was, was für uns total selbstverständlich sind. Solche Heilungsgeschichten liest man an jeder Ecke in der Bibel und so. Aber es ist irgend auch was, wo wir eigentlich gar nicht mehr so richtig was damit anfangen können. Warum? Wir haben das so nicht zur Verfügung. Das Wunder und die Heilung. Wir haben die Medizin, die Krankenpflege, die Sozialarbeit und vielleicht Mitmenschlichkeit, um zu reagieren auf die Nöte der Menschen und da irgendwie wenigstens so graduell irgendwas zu verbessern. Jesus damals, der hat Wunder getan und dann, batsch, wurde alles andere anders und so ein Leprakranker war plötzlich gesund. Wir sind aufgeklärt und wissen, dass es irgendwie ziemlich naiv ist, diese Vorstellung, und man das nicht mehr so richtig glauben kann, wenn man von den anderen Mitmenschen ernst genommen werden will. Und wir neigen dazu, in unseren Auslegungen deswegen auch diese Heilungsgeschichten immer so zu entschärfen. Symbolgeschichte. Na, Jesus hat da irgendwie, die Autoren der Bibel haben bildhaft irgendwie sichtbar gemacht, dass Jesus hilft. Ich glaube, dass es falsch ist und ich glaube, dass wir auch heute noch diesen Glauben dran brauchen, dass Gott, dass Jesus Dinge tun kann und tun will, die wir nicht hinbekommen. Die man auch, und ich glaube, dass wir es einkalkulieren sollten in unseren Glauben, dass Jesus Dinge tun kann, die wir nicht hinbekommen. Auch wenn wir wissen, dass er das nicht immer tun muss und dass es auch bei weitem nicht immer tut. Dass nicht jede Krankheit und jede Not beseitigt wird und jeder gesund wird. Selbst dann, wenn man darum bittet und sich das wünscht. Ich war gestern Abend auf einem Fest, hat mir jemand erzählt, er wisse von Gott ganz sicher, dass er gesund würde. War jemand, der da leidet unter einer Krankheit. Aber er verstehe nicht, warum Gott so lange damit wartet. Ich weiß nicht, wie lang dieser Mensch warten muss. Nicht immer wird alles gleich heil, so wie wir es uns denken. Aber zum Glaube gehört der Glaube an einen Gott, der größer ist als unsere Vernunft und der Dinge tun kann in meinem Leben und in unserer Welt, die eine Qualität haben, die über Menschenmögliches rausgeht. Das sind meine 4 Vorbemerkungen zu dieser Geschichte. Und jetzt komme ich auf den unteren Teil von dieser Geschichte, die 2. Szene in dieser Geschichte. Keine 11 Leute mehr im Bild, sondern nur noch 2. Ich glaube, dass diese 2. Teil der Geschichte, dass man den einteilen kann in 3 Wege, um die es da geht. Und den ersten Weg, den habe ich mal den Weg des Vertrauens oder des Gottvertrauens benannt. Dieser Weg beginnt schon im oberen Teil der Geschichte, nämlich da, wo Jesus sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Das ist vielleicht für manche verwunderlich, die Priester waren irgendwie auch für die Medizin zuständig. Es gab Heilungen von Lepra, aber wenn man den Eindruck hatte, Mensch, das ist ja alles weg hier, bin ja wieder alles in Ordnung, dann wird es überprüft von den Priestern. Man musste dorthin gehen und musste dann auch noch so Reinigungsrituale vollziehen und Opfer vollziehen. Und dann nach einigen Wochen, glaube ich, konnte man dann zurück in die Gesellschaft. Jesus sagt zu diesen 10 Leprakranken, bitte geht zum Priester. Und sie sehen überhaupt keine Veränderung an sich, haben keinen Anlass zu gehen und sie gehen trotzdem. Das hat was mit Glaube und mit Vertrauen zu tun, dass die trotzdem gegangen sind. Zu dem einen, der zurückkommt, sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist was, was ganz typisch ist, auch für viele Heilungsgeschichten in den 4 Evangelien, dass solche Formulierungen kommen. Dein Glaube hat dir geholfen. Was ist da damit gemeint? Welchen Anteil hat der Glaube an so Heilungsgeschichten? Wie viel Glaube muss man mitbringen? Was für einen Glauben hatten die 10 da? Waren das alles tief religiöse Menschen? Ich glaube, sie haben so eine diffuse Erwartung gehabt, dass Jesus was tun kann. Man hat sich das erzählt, da seien manche gesund geworden. Und sie hatten so viel Erwartung da drin, dass sie es einfach probiert haben und dass sie hingegangen sind, da zu den Priestern. Vielleicht war das so ein ganz kleines, anfängliches, unscharfes Gottvertrauen. Vielleicht ist da ja was dran. Es gibt viele Theologen oder manche Theologen, die empfehlen, in der Bibel das Wort Glaube durch Gottvertrauen oder durch Vertrauen zu ersetzen. Glaube in der Bibel ist nicht zuerst was Intellektuelles, sondern was ganz Existenzielles. Es geht weniger ums Verstehen als ums Vertrauen. Der Glaubende vertraut sich Gott an, er tut, was er ihm sagt. Oder wenn ein Vertreter Gottes, zum Beispiel so ein Rabbi Jesus, das sagt, dann vertrauen die, hören hin, gehorchen und das ist ihr Glaube. Alle diese 10 haben dieses Gottvertrauen. Vielleicht haben sie es auch nur gemeinsam, wer weiß. Vielleicht war einer allein gar nicht gegangen und gesagt, ich sehe da nichts, habe da keinen Anlass zum Priester zu gehen. Aber sie gehen. Und auf dem Weg, im Gehen, ereignet sich die Heilung. Auf dem Weg bemerken sie ihre Heilung. Ich glaube, wenn wir mit Jesus was erleben wollen, wenn wir uns von ihm so wie die eine Veränderung für unser Leben wünschen, wenn wir glauben wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann hat es auch was mit Erwartung an Jesus und mit Vertrauen, mit diesem Weg des Gottvertrauens zu tun. Einen Weg, wo man gehen muss, bevor man schon alles weiß und sieht, wo man nicht weiß, wo der endet, wenn man sich Gott anvertraut. Wir brauchen diese Erwartung, dieses Vertrauen, dass auf diesem Weg des Glaubens das Gute sich ereignet. Das Vertrauen, dass Jesus mit uns geht auf diesem Weg des Glaubens. Scheinbar handelt Jesus, handelt Gott nicht unabhängig von den Menschen, nicht gegen ihren Willen. Er will unser Vertrauen, unser Zutrauen, unser Einverständnis, unsere Mitwirkung. Aber zum Glück muss dieses Vertrauen nicht allzu groß sein. In einer anderen Heilungsgeschichte wird erzählt, dass ein Vater kommt, der ein krankes Kind hat. Und der kommt mit dem so kleinen Glauben. Er sagt nämlich zu Jesus, Jesus, wenn du kannst, dann erbarm dich unser und hilf uns. Und dann wird er angefahren von Jesus, der sagt, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Sofort steht dann da in der Bibel, rief der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann wird das Kind von Jesus geheilt. Es braucht also keinen großen Glauben, damit Gott was handeln kann. Es braucht einen ehrlichen, kleinen Glauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Für mich eine ganz tolle Geschichte, dass wir Gott kein Vertrauen und keinen Glauben vorheucheln müssen. Ich kann ganz ehrlich mit Jesus sein. Er kommt damit zurecht. Er geht mit mir. Das sage ich jetzt mal wirklich über mich. Ich bin kein Glaubensheld. Aber seit vielen Jahren geht dieser Jesus mit mir, geduldig und fürsorglich. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich ein Wunder schon erlebt habe, aber ich habe viel Wunderbares, viel Wundervolles erlebt auf dem Weg. Gutes von Gott her ist mir passiert. Und es passiert uns allen, kann uns allen passieren, wenn wir Jesus mit unserem kleinen Glauben und unseren großen Fragen und Zweifeln nachgehen und mitgehen, dann, wenn wir unterwegs sind auf diesem Weg des Gottvertrauens, ganz ehrlich, dann erleben wir da auch was mit Gott. Und dann kommen wir vielleicht auch auf den zweiten Weg. Den habe ich etwas sperrig benannt, den Weg der ausdrücklichen Dankbarkeit. Ich bin mir ganz sicher, dass alle 10, die da gesund geworden sind, dankbar waren. Ich kann mir es einfach nicht anders vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sich nicht gefreut haben und glücklich waren über ihre Heilung. Aber nicht jeder hat seine Dankbarkeit ausgedrückt. Nicht jeder hat sich die Mühe gemacht, diesen Weg der ausdrücklichen Dankbarkeit zu gehen, zurückzugehen. Und es macht einen Unterschied, ob ich so tief in mir dankbar bin und keiner was merkt, oder ob ich das dem, dem ich was verdanke, was sage. Jesus war erfreut, dass der eine zurückkam. Ich lese nochmal diese Stelle. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und wir denken alle natürlich, das ist so in Ordnung, so gehört es. Jesus denkt es wohl genauso. Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben? Nur dieser Fremde hier? Dieser fremde Samariter, der dann zum Vorbild wird. Was will Jesus? Mit was ist er unzufrieden? Braucht Jesus, dass er beehrt wird und beklatscht wird, dass er angebetet wird? Geht's hier um eine fromme Benimmregel? Immer schön Danke sagen, lernen wir ja als Kinder, gilt es auch gegenüber Gott? Geht's um so einen religiösen Anstand und Höflichkeit? Tatsächlich spielt Dankbarkeit eine ganz große Rolle in der Bibel. Quer durch geht's ganz viel um Dankbarkeit. Die soll das Verhältnis zwischen Gott und Mensch irgendwie auch kennzeichnen. Im Alten Testament gibt's Regeln für Dankopfer. Es gibt Dankesfeste und es gibt Dankespsalmen, die im Gottesdienst gebetet werden. Zum Beispiel den, den wir vorgebetet haben, Psalm 103. Ich glaube, es geht da drin um verschiedene Dinge. Es geht tatsächlich um ein angemessenes Verhalten gegenüber Gott. Danken ist einfach angemessen. Immer wenn ich was bekomme, was ich nicht verdient habe, wenn ich beschenkt werde. Und Gott beschenkt uns. Wir haben es vor in dem Lied schon besungen. Wir haben es mit den Glücksmomenten gesehen am Anfang. Wir haben es in dem Psalm gebetet. Gott beschenkt uns mit allem Möglichen. Tut Gutes und es gäbe unser Leben nicht ohne ihn. Und dafür hat er einen Dank verdient. Das ist das Angemessene, die angemessene Reaktion, das angemessene Feedback. Wir teilen Gott damit mit, dass wir es bemerkt haben, dass da was von ihm kommt, dass wir es bemerken und dass wir uns darüber freuen. Wir teilen ihm mit, dass wir wissen, dass das, was wir haben und erleben, dass das nicht selbstverständlich ist und nicht wohlverdient ist und einfach so ganz normal, sondern Geschenk, großzügig, liebevoll, unverdient geschenkt von Gott. Oder wenn wir das bemerken bei uns, dass so ein Wunder passiert, dass was passiert, was nicht in unserer Reichweite liegt, dass wir dann nicht sagen, so ein Zufall, sondern so ein Gott. Danken ist der Ausdruck dafür, dass wir in der Beziehung zu Gott leben, dass wir aufmerksam sind, dafür, was Gott tut bei uns und dass wir ihm viel zutrauen. Und wenn Menschen anfangen zu danken, dann kommt was im Leben in Ordnung. Der Dietrich Bonhoeffer hat auch irgendwann mal diesen Text auszulegen gehabt und der hat da Folgendes dazu geschrieben. Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Nur zu dem einen dankbaren Samariter sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Den Undankbaren ist trotz ihrer Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Es ist die Ursünde der Heiden, dass sie Gott, von dessen Dasein sie wissen, nicht als Gott gedankt haben. Wo Gott als Gott erkannt wird, dort will er als erstes den Dank seiner Geschöpfe. Das heißt, es geht mehr um als um eine Etikette, sondern es geht um eine Grundhaltung. Alle Menschen nehmen wahr, dass sie sich nicht alles erarbeiten können und verdienen können, was sie zum Leben brauchen. Aber ein Ausdruck von Glaube ist es, das zuzuordnen und den Dank Gott gegenüber auszusprechen. Glaube hat ganz viel mit Dank zu tun. Das zweite ist eine Binsenweisheit. Danken tut allen gut in jeder Beziehung. In der Partnerschaft, wenn der Chef sich bedankt, wenn man sich bei irgendjemand anderem bedankt, eigentlich ist immer was Positives, wenn es ehrlich gemeint ist und nicht nur so instrumentalisiert wird oder so. Ich mache regelmäßig einen Kurs für Pflegemitarbeiter bei uns in der Stadtmission und an einer Stelle frage ich sie immer, ob sie Menschen treffen im Pflegeheim, die sie gerne pflegen und andere Menschen, die sie weniger gern pflegen. Und dann frage ich sie, was die man gerne pflegt, unterscheidet von denen, die man nicht so gern pflegt. Und da kommt mit großer Regelmäßigkeit immer wieder: Die einen, die man gerne pflegt, sind dankbar. Und die sagen das auch. Dankbarkeit schafft eine andere Haltung. Wenn sich jemand bei mir bedankt, das tut mir gut, das geht mir runter wie Öl oder wie Cola. Öl trinke ich gar nicht. Und das ist wirklich so. Danken schafft Beziehung und bringt Menschen zueinander und bestimmt das Betriebsklima, bringt da was in Ordnung. Das dritte: ehrlicher Dank tut uns selber gut. Da will ich ein bisschen mehr dazu sagen. Da hat mir die Katharina Geikert, eine Studie gebracht, die genau da reinpasst. In Langzeitstudie, drei Gruppen von Menschen wurden untersucht und die sollten Tagebuch schreiben. Über mehrere Wochen sollten sie aufschreiben, was sie beschäftigt, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht. Und jede von diesen drei Gruppen hat noch eine Zusatzaufgabe bekommen, was sie aufschreiben sollen. Die einen sollten aufschreiben, was sie beschäftigt. Das war die Gruppe der Neutralen. Die andere sollten noch aufschreiben, was sie stresst. Das waren die Gestressten. Und die dritte Gruppe sollte aufschreiben, wofür sie dankbar sind. Und dann hat man untersucht, nach 10 Wochen, glaube ich, gibt's Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen, die eigentlich homogen gemischt waren. Ergebnis: Die Dankbaren waren insgesamt zufriedener mit ihrem Leben und blickten hoffnungsvoller in die kommende Woche als die Teilnehmer aus den anderen beiden Gruppen. Sie litten weniger unter körperlichen Beschwerden. Sie waren psychisch gesünder, sie verhielten sich sozialer und erreichten mehr die Ziele, die sie sich gesetzt hatten. Spannend. Was haben die gemacht? Sie haben nur was Gutes aufgeschrieben, das ihnen schon passiert ist. Warum verändert sich die Zukunftsperspektive dadurch? Danken verändert unser Denken, unser Fühlen, unsere Sichtweise dieser Welt und unseres Lebens. Danken tut uns selber gut. Und wenn in der Bibel so oft solche Formulierungen kommen, dass man das Danken nicht vergessen soll, dann ist es nicht irgendwie so, weil ein Gott da oben sitzt, der es unbedingt braucht, sondern es ist auch was, was uns selber nützt und gut tut. Einen Dank aufzuschreiben oder gegenüber dem, dem man dankbar ist, auszusprechen, sei es Gott oder ein Mensch, oder wie in dieser Geschichte, wo der Samariter niederkniet vor Jesus und dann hochguckt, den Mensch Jesus sieht und dem dankt und Gott, den er vielleicht unsichtbar dahinter sieht, ehrt, kann auch beides zusammenkommen. Dann, immer dann, wenn wir das machen, dann tun wir was, was angemessen ist für unser Verhältnis gegenüber Gott. Dann tun wir was, was gut tut im Verhältnis zu unseren Mitmenschen und dann tun wir uns selber was Gutes. Herzliche Einladung zum ausdrücklichen Dank. Das ist was, was nicht automatisch immer stattfindet, aber man kann es einüben. Das ist das Gute daran. Und kann immer wieder diesen Umweg des Dankens nehmen. Diese 10 Sekunden für das Tischgebet vorm Essen. Oder die Minute vorm Einschlafen. Was war heute Schönes? oder wenn man das Tagebuch schreibt, am Anfang die 10 Dankpunkte oder was auch immer. Und es ist gut, das zu üben und zu tun. Zum Schluss noch ganz kurz eine Bemerkung zu einem Satz, der auch in dieser Geschichte steht, den man so leicht überliest. Jesus sagt nämlich zu dem Samariter, steh wieder auf, du kannst gehen. Jesus schickt den Samariter zurück ins Leben. Also es ist nicht immer nur ausgesprochene Dankbarkeit im Gottesdienst und Loblieder singen und anbeten, sondern es geht auch wieder zurück ins Leben. Wie wird es wohl weitergegangen sein, diese Geschichte von dem dankbaren Samariter? Was wird er daheim erzählt haben? Was wird er über Jesus weiter erzählt haben? Welche Rolle wird in seiner Erinnerung und in dem, worüber er redet, womit er sich beschäftigt, diese vielleicht Jahre als Leprakranker haben und welche Rolle dieser Tag, an dem er gesund wurde? Ich glaube, dass dadurch, dass er das so deutlich gemacht hat für sich, mir schon Wunder passiert und das durch den Dank auch nochmal ausgedrückt hat, ich glaube, dass es ihm hilft, das bewusster zu halten und bewusster mit reinzunehmen in sein Leben. Ich glaube, wenn wir so ein biografisches Schatzkästchen mit uns rumschleppen, voller Dankbarkeit und nicht so sehr voller Verwundung und Narben, wenn wir das im Bewusstsein halten, was uns Gutes passiert ist, dass es auch unser Leben prägt. Und Danken soll ja kein Lippenbekenntnis bleiben, sondern Danken soll unseren Lebensstil, unsere Weltsicht, unser Lebensgefühl, unseren Umgang mit den Mitmenschen verändern. Dankbare Menschen sind vielleicht dann großzügige Menschen, freigebige Menschen, barmherzige Menschen, mitmenschliche Menschen, die teilen können, weil sie einfach aus dem Empfangen, aus dem bewussten Empfangen leben. Auch das ist, glaube ich, was, wo wir uns drin üben müssen, aber auch drin üben können. Ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir immer mehr in so einen Lebensstil der Dankbarkeit reinkommen, wo wir Dank aussprechen, aber auch dankbar leben. Soweit. Wir wollen jetzt eine Zeit des Dankes haben. Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, dass wir Abkürzung zur Predigt genommen haben. Jetzt seid ihr wieder dran. Wir singen 3 Lieder, die auch was mit Dankbarkeit zu tun haben und auch damit, dass wir unsere Sorgen loswerden können bei diesem Jesus.